Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Hier geht's gleich ins Paradies, in die knallbunte Stadt Paradiesen. Und wie das so ist mit den Paradiesen, die wären doch langweilig, wenn da nicht verlockende, verbotene Früchte rumhängen würden. Oder wenn alle 7 Jahre eine Katastrophe übers Paradies kommen würde. So ist das in der Graphic Novel Alles gut von Lena Steffinger. Und mit ihr spreche ich gleich über Paradiese und Katastrophen. Auf dem Umschlag von Lena Steffingers Graphic Novel Alles Gute, da gibt es so eine richtige Explosion von Farben. Man sieht Blumen, Schmetterlinge, Graswolken in Grün und Lila und viel Rot und Gelb und Orange und Pink. Das ist kein Wunder mit den ganzen Farben, denn es geht in eine Art Paradies mit diesem Buch. Lena Steffinger lebt in Stuttgart und dort ist sie jetzt für uns im Studio. Guten Tag nach Stuttgart. Hallo Frau Steffinger.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Sie arbeiten wohl ziemlich gern mit kräftigen Farben, oder? Das ganze Buch ist ja so farbenfroh wie der Umschlag.
Ja, also ich arbeite am liebsten mit Buntstiften, und aber in diesem Buch habe ich mir die Aufgabe genommen, jetzt wirklich alle Farben mal zu benutzen.
Den ganzen Kasten.
Den ganzen Kasten, auch die grünen, die mag ich eigentlich nicht so gerne.
Ihre Erzählerin, die kommt in dem Buch an einen Ort namens Paradiesen. Das ist eine besondere Stadt. Würden Sie uns die mal bitte vorstellen? Was ist das für ein Ort?
Ja, Paradiesen ist eine Stadt, die ist so am Meer gelegen, umgeben von grünen Hügeln, und überall hat es sehr viel Natur, und sie ist so ein bisschen abgeschieden, aber es hat eine schöne Oberfläche, unter der es so ein bisschen brodelt, weil alle 7 Jahre da schlimme Dinge passieren, die da als Plagen oder Besuchungen bezeichnet werden.
Und man kriegt schon eine Vorahnung davon, also früh in dem Buch, schon als ihre Erzählerin in die Stadt einfährt, kommt die an so gigantischen Blüten vorbei. Also schön einerseits, 2, 3 menschengroße Blumenblüten, aber dieser Gigantismus, der hat auch was Unheimliches. Da wollten Sie früh eine Ahnung vom Unheimlichen, Bedrohlichen in das Buch bringen, oder?
Ja, genau. Also ich wollte so eine Bedrohlichkeit schaffen, die total schön ist, aber gleichzeitig auch so ein bisschen unangenehm dann wird. Und ich finde, da ist der Sommer auch eine super Jahreszeit dazu. Wenn so Grauen im Sommer passiert, das ist nochmal was anderes, wie wenn man es schon vorher
Herbst
ahnt.
Ist ja klar,
genau.
Und was passiert dann so? Was sind diese Besuchungen, diese Plagen, die über die Stadt kommen? Was geht da so vor sich?
Ja, also die Stadt hat eine sehr lange Geschichte, deswegen gibt es auch sehr unterschiedliche Plagen. Also das sind so übernatürliche Dinge, wie dass mal Zombies in die Stadt reingekommen sind, aber auch sowas wie die Pest oder Hautkrankheiten oder eben große Umweltkatastrophen, Vulkanausbrüche, also die ganze Palette sozusagen.
Das kommt immer wieder über diese Paradiesstadt. Wie kam es eigentlich überhaupt, dass Sie jetzt in Ihrem Graphic Novel Debüt, das ist ja dieses Buch, dass Sie da von einem Paradies erzählen wollten?
Ja, also ich glaube, ich wollte vor allem von den Plagen erzählen, weil es ist, und dann haben die natürlich einen Ort gebraucht, aber es ist so vor allem in der Corona-Zeit entstanden, wo ich dann mir ganz viel Gedanken gemacht habe, naja, wie gehen Menschen damit um, mit schlimmen Dingen, die ihnen passieren, als Gesellschaft, aber auch als Individuen, und welche Art von schlimmen Dingen gibt es da eigentlich, und macht es da Sinn, irgendwie eine Narration darin zu spielen oder das Ganze in einen Sinn zu packen, oder passiert das einfach, und genau.
Und diese Plagen, wenn Sie sagen, vor allem haben Sie die gereizt, was reizt Sie daran, dass da die Fantasie so herausgefordert ist, wenn Sie sich fragen müssen, wie zeichne ich einen Drachenüberfall auf eine Stadt oder einen Vulkanausbruch oder eine Krötenplage, oder was war's?
Genau, also einerseits die zeichnerische Freude und andererseits auch dieses im Alltag entdecken, okay, was passiert denn eigentlich gerade auf der Welt und wie kann man das irgendwie einfangen? Und aber ich muss sagen, ganz am Anfang waren die Wildschweine und die Jäger, die dann gekommen sind und die Wildschweine jagen wollten, das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Das kam zu der Zeit auch immer im Fernsehen, dass jetzt die Wildschweine in die Städte kommen, und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, und das ist doch irgendwie, aber auch bildnerisch total interessant natürlich auch.
Da kommen dann Herden von Wildschweinen über die Stadt und Jäger müssen eingeflogen werden, die, wie Sie in einer Nebenbemerkung sagen, dann auch sozial schwierig werden für die Stadt, ja? Das tippen Sie nur so an.
Ja, genau. Also ich dachte, wird wahrscheinlich, also das ist eine sehr spezielle Gruppe, da muss man dann gucken, wie kommt man die jetzt in die Stadt unter. Und ich kenne keine Jäger, deswegen kann ich darüber nichts sagen. Ja.
Interessant ist ja, dass es Ihre Paradiesstadt trotz aller 7 Jahre wiederkehrenden Plagen, die ja zum Teil eben richtige Katastrophen sind, die Pest oder Vulkane und so weiter, also schlimmer als Wildschweine, trotzdem gibt es diese Stadt immer weiter, ja?
Ja, also das stimmt, das ist eigentlich ein schöner Aspekt. Ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht über dieses, naja, in so Katastrophenfilmen, da hat es einen Anfang und ein Ende und es hat ein Vorher und ein Nachher. Und aber was ist mit der Menschheit, wenn es einfach immer so weitergeht und geht es in eine gute Richtung oder in eine schlechte? Also das steckt einfach alles an Gedanken da drin und dann dachte ich, das hört wahrscheinlich nie auf, ja.
Wegen der Buntheit Ihrer Geschichte, haben wir am Anfang drüber kurz gesprochen, musste ich auch an andere so paradiesähnliche Geschichten denken. Zum Beispiel an Barbie, habe ich wahrscheinlich durch diesen jüngsten Barbie-Film von Greta Gerwig wieder im Kopf. Oder auch ein anderer Film, Truman Show, das spielt ja in so einer perfekten US-amerikanischen Kleinstadt und dann knallt auf einmal ein Scheinwerfer vom Himmel und der eine Held und wir als Zuschauer kriegen mit, das ist alles nur eine Inszenierung. Haben Sie an andere Paradiese gedacht bei der Arbeit an dem Buch?
Nee, nicht direkt an Paradiese, aber ich glaube, diese Art, was diese Sachen gemeinsam haben, ist ja so eine Abgeschlossenheit einerseits und dass es nach so bestimmten Gesetzen funktioniert, die woanders nicht so gelten. Also in der Barbie-Welt, das ist ja auch wie so ein abgeschlossener Kosmos. Und ja. Der Garten Eden ist so ein eigentlich, also ja, auch wie so ein eingezäunter Garten. Und ich glaube, das hat mich vor allem daran interessiert, dass man es auch gar nicht erstmal versteht, nach welchen Gesetzen funktioniert es dann jetzt hier.
Und was Ihrem Paradies eigen ist und vielen anderen Paradiesvorstellungen, fand ich, dass so eine Melancholie darüber hängt. Ihre Heldin arbeitet dann auch an einem Kummertelefon, hat ewig nichts zu tun, bis sich doch mal jemand meldet. Eigentlich ist es ein ziemlich trauriger Ort, oder? Trotz aller Buntheit?
Ja, ich befürchte schon. Ich meine, es macht ja auch ein bisschen das Setting, aber ich glaube, das lässt sich nicht ausschließen.
Weil, warum ist das Paradies sowas Trauriges?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, ich glaube. Es ist halt die Protagonistin, die ist ja so alleine in der Stadt und versucht sich das zu erschließen und die anderen haben gute Laune und ich glaube also diese Kontraste, die kommen ja auch im Sommer dann nochmal besonders raus, so wenn andere Leute Dinge erleben und die sitzt da in ihrem Telefonzimmer ganz alleine, dann wird das nochmal ein bisschen stärker.
Bei Ihnen ist ja nochmal besonders interessant, Sie haben, bevor Sie Illustration und grafisches Erzählen studiert haben, ein anderes Studium abgeschlossen, nämlich Psychologie haben Sie davor studiert und abgeschlossen. Haben Zeichnen und Psychologie was miteinander zu tun?
Also am Anfang dachte ich immer, nee, das hat gar nichts miteinander zu tun. Aber ich glaube, es gibt so Gemeinsamkeiten, also sowas wie, dass man die Dinge in eine Geschichte packt, also in so einem beraterischen Kontext oder therapeutischen, dass man versucht, Sinn zu schaffen, indem man sagt, okay, es gibt ein Vorher, es gibt ein Nachher und das hat dazu geführt. Also dieses, dass man Geschichten spinnt, um Leben zu erklären. Und aber der befreiende Unterschied, wie ich fand, ist dieses, dass man ja alles hypothesengeleitet machen müsste in der Psychologie und empirisch untersuchen. Und ich dachte, naja, ich kann jetzt einfach von ein paar Fakten ausgehen und dann kann ich meine eigenen Logiken da erspinnen. Und da beschwert sich niemand, dass ich das gar nicht begründet habe, sondern ich darf in der Fiktion darf ich ja alles erzählen und über alles nachdenken. Naja, wie wäre das, wenn das jetzt so und so wäre? Und das finde ich sehr befreiend.
Genau, die Freiheit ist größer. Ihr Buch heißt jetzt Alles Gute und dieser Wunsch und oder diese Phrase taucht in dem Buch auch immer wieder auf. Wofür steht denn da Alles Gute eigentlich?
Ja, also ich denke, Alles Gute steht erstmal dafür, dass man wirklich dem anderen jetzt wirklich wünscht, dass doch alles gut wird und dass da nur Gutes passiert. Aber es ist auch gleichzeitig so ein bisschen so ein eine Hilflosigkeit, die dabei mit rauskommt, denke ich, dieses, naja, man kann es nur wünschen und man weiß jetzt gar nicht, was jetzt passiert. Und manchmal wird es auch einfach so eine Phrase, die dann so leer ist, weil sie doch nur so halb gesagt wird und weil sie schon so oft gesagt würde, dass man dann auch nicht mehr selber dran glaubt. Also ich fand schön, dass da die ganze Palette drin steckt an Positivem und Negativem.
Das Gute ist, wie gesagt, immer wieder bedroht in ihrem Paradies. Und die nächste Plage, die über die Stadt kommt, die könnte was mit Schmetterlingen zu tun haben, was auch immer an Schmetterlingen bedrohlich sein kann. Oder auch mit blutigem Regen oder mit einem extrem wirksamen Gift, das ihre Erzählerin vielleicht ins Wasser der Stadt tut. Aber das lassen wir jetzt mal schön offen, oder? Was meinen Sie?
Das lassen wir schön offen, aber Sie haben schon die wichtigen Punkte angesprochen.
Darüber kann man sich dann Gedanken machen und sich das anschauen in Alles Gute, der Graphic Novel von Lena Steffinger. Im Ja-Ja-Verlag ist das Buch erschienen. Dann danke ich sehr für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Hallo Papa.
Oh, meine Juliette. Du meldest dich nicht gerade oft.
Ich hatte so eine Art Depression, aber ist besser jetzt.
Eigentlich hatte die Illustratorin Juliette vor, in ihrem Elternhaus in der Provinz wieder Kraft zu schöpfen. Doch als sie in ihrem Heimatort ankommt, erlebt sie ihre dysfunktionale Familie in Auflösung. Der Vater vereinsamt, die Mutter in New-Age-Sphären und die Schwester kurz vor der Scheidung. Mit Juliette im Frühling kommt die Verfilmung von Camille Jourdis Graphic Novel in die Kinos und der ganz normale Alltagswahnsinn.
Wir waren heute schon ganz früh bei einem Lach-Yoga-Workshop. Tut unheimlich gut.
Ist es zu salzig?
Nein.
Wer ist tot?
Niemand.
Die warmherzige Komödie Juliette im Frühling nach der Graphic Novel von Camille Jourdi, jetzt im Kino.
Ich, dieses Bündel aus Reflexen und einem gut erzogenen Willen.
Ingeborg Bachmann ist eine Ikone der Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ihr Werk inspiriert bis heute, die posthum erschienenen Veröffentlichungen waren ein Ereignis. Das Literaturhaus München widmet der österreichischen Dichterin, politischen Schriftstellerin und Stilikone nun eine umfassende Ausstellung.
Ich ernährt vom Abfall aus Geschichte, Abfällen von Trieb und Instinkt.
Unter anderem sind Briefe von Henry Kissinger, Nelly Sachs und Max Frisch zu sehen, die ihre intensive Liebes- und Arbeitsbeziehung zeigen. Außerdem seltene Ton- und Filmdokumente.
Ich, undurchdringlich, aus allen Materialien gemischt, verfilzt, unlöslich.
Ich bin es nicht, ich bin's. Die Ingeborg-Bachmann-Ausstellung ist noch bis Anfang November im Literaturhaus München zu sehen. Als die Welt noch in Ordnung war, da trieben die Fischer in Germana Fabianus Roman die Thunfische in großen Schwärmen zusammen und stachen an der Oberfläche mit Enterhaken auf die panischen Tiere ein. Matanza, Schlachten, nannte sich dieses Massaker.
In Panik bäumten die ins Boot gehieften Thunfische sich auf und bedrohten das fragile Gleichgewicht der Menschen darin. Sie zappelten ein letztes Mal, sangen mit nachlassendem Atem ihr Todeslied.
Aber das traditionelle Leben auf der süditalienischen Insel hat sich verändert. Erst kamen die gigantischen Fischtrawler aus Asien und dann die Boote mit den Geflüchteten. In ihrem Requiem auf eine untergegangene Welt fragt die Autorin und Dozentin für Menschenrechte Germana Fabiano, wie weit wir bereit sind zu gehen, um unsere Traditionen zu schützen. Matanza. Germana Fabiano liest heute Abend in der Tinglev-Halle in Westerrönfeld, morgen in Garding.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da geht es jetzt um zwei der größten Schätze, die wir auf unserer Erde haben. Einmal um die Luft und um den Boden. Zwei neue Bücher aus dem Belz Verlag beschäftigen sich mit diesen Schätzen. Bücher für Kinder im Grundschulalter. Und unsere Sachbuchkritikerin Susanne Billig hat diese Bücher gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Zwei neue Sachbilderbücher für Kinder aus demselben Verlag, auch so verwandte Themen, Luft und Boden. Ist das eine gemeinsame Reihe, in der diese Bücher erschienen sind?
Nein, eine gemeinsame Reihe ist das nicht. Das Buch Luft gehört zu einer Buchreihe, einer polnischen Sachbuchreihe über die klassischen Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft. Zwei der Titel sind schon im vergangenen Jahr erschienen. Im Februar dann Erde und jetzt ganz frisch die Luft. Das ist also die Buchreihe. Das Buch Boden, über das wir auch sprechen, es steht für sich. Das ist geschrieben von der Sachbuchautorin Caroline Künzel und illustriert von der Münchner Infografikerin Barbara Schulze-Frenking.
Dann fangen wir doch mal mit dem Boden an. Was gibt's da in diesem Buch zu sehen, zu lernen für Kinder?
Also zu sehen gibt es tatsächlich viele Infografiken. Man spürt also die Herkunft der Illustratorin aus diesem Genre. Und sie bereitet das, finde ich, ganz schön für Kinder auf, indem sie die Grafiken eben nicht mit Informationen überfrachtet. Also Kinder können sich da auch mal hineinversenken in eine ganze Doppelseite, in so verhalten erdigen Farben. Und da ist so eine verwunschene Moorlandschaft zu sehen. Irgendwo in der Wildnis ein großer Sumpf, eine lockere Graslandschaft und Waldlandschaft drumherum, dunstiger Himmel. Und als Seitentitel findet man dann einfach, Böden sind die wichtigsten Kohlenstoffspeicher der Welt. Und dann sind so kleine helle Infoblasen darüber getupft. Da steht dann, 3% der Landfläche sind Moore oder Moore sind bis zu 10.000 Jahre alt. Gibt es auch noch eine Textspalte, die erklärt, wie bilden die sich und wie schaffen Moore das eigentlich, so viel Kohlenstoff zu speichern. Und ganz gleich, welches Thema so eine Doppelseite aufgreift, das sind dann vielleicht die versiegelten Böden in der Stadt oder die bedrohten Böden der Regenwälder oder die Meeresböden und warum man da vielleicht nicht so drin herumgraben sollte. Immer gibt's auch ziemlich heitere, gut gelaunte Menschen, Kinder in den Bildern, die diese Themen mit wenigen Worten kommentieren, oder eine Mutter topft da die Blumen um und sagt, warum sie natürlich torffreie Erde verwendet.
Also einerseits haben Sie jetzt erzählt von diesem Doppelbild mit den Mooren in offenbar intakter Landschaft, aber andererseits auch diese Themen, die ja die Bedrohung der Böden anschneiden. Steht eins davon im Vordergrund, die intakte Natur oder die Bedrohung?
Also die Bedrohung spielt eine deutliche Rolle, das merkt man, das liegt der Autorin offenbar sehr am Herzen, aber sie gibt sich auch Mühe, andere Aspekte aufzugreifen, also ganz andere, zum Beispiel, dass man Boden erben kann und vererben kann oder dass es Böden gibt, die niemandem und sozusagen allen gehören oder dass es Leute gibt, die mit Metalldetektoren an Stränden herumlaufen und da Schätze in der Erde finden, also sie bemüht sich um die bunte Vielfalt auch für Kinder.
Das andere Buch jetzt, wo es um die Luft geht, ein Buch von einem polnischen Autorinnen und Zeichnerinnen, Team. Wie geht dieses Buch jetzt, dieses naturwissenschaftliche Thema an für Kinder?
Ja, also da hat die Autorin und Verlegerin Anna Skrowonska die Texte geschrieben, Agata Dudek und Małgorzata Nowak haben illustriert und die sind alle wirklich schon vielfach ausgezeichnet. Die sind berühmt in Polen für ihre Kindersachbücher. Die Machart ist ähnlich, allerdings gibt es hier wirklich fast gar keine Infografik und eigentlich nur noch so formatfüllende, atmosphärische Bilder, die ganz deutlich einladen, sich so in Situationen oder Landschaften einzufühlen. Wir sehen da zum Beispiel eine ganze Doppelseite Wüste, so ineinander verschobene Flächen in Gelb- und Orangetönen, ein paar Wüstensträucher, aber nur so angedeutet, da ist nichts fein ziseliert und in der Ferne kämpft sich eine Karawane durch den Wüstenwind, wir sind ja beim Thema Luft, aber auch nur 3-4 Kamele, 2-3 Männer, die da durch den Sand stapfen, einfache Klarheit. Der Verlag wirbt damit, dass die Bücher dieser Reihe modern illustriert seien, aber ich muss sagen, mich haben die in angenehmster Weise an Bilderbücher meiner Kindheit erinnert. Diese betont einfachen Zeichnungen und so etwas abstrahiert wirkende Collage-Elemente, die verhaltene Farbigkeit, das ist weit weg von allem Futuristischen und weit, weit weg von jeder Wimmelbuchästhetik.
Und die Texte dieses Buches, haben die auch diese einfache Klarheit?
Ja, das entspricht sich wirklich. Also da gibt's auch nirgendwo Kleinteiligkeit. Wir haben so durchlaufende Textabschnitte ohne Unterstreichungen, ohne Extrakästen. Da ist nichts fett oder farbig markiert. Es wird einfach nur ganz in Ruhe, durchaus anspruchsvoll, also fremdwortaffin, das ist mir aufgefallen, erzählt. Und das ist so liebevoll recherchiert und ausgewählt, dass ich gemerkt habe, Mensch, ich lerne ja ganz viel in diesen Büchern. Also ich wusste nicht, dass Spinnen sich an ihren Spinnenfäden hunderte von Kilometern weit durch den Wind tragen lassen. Die fliegen da regelrecht. Oder wie Windräder auf hoher See gebaut werden. Oder welche Bedingungen genau sich zusammenbrauen, damit tropische Wirbelstürme entstehen. Das ist so diese wirkungsvolle Mischung der Buchreihe, die Elemente dieser Welt. Anspruchsvolle Bilder und starke, ruhige, anspruchsvolle Texte, das wollte ich sagen. Und eben diese ruhigen Bilder, die Kindern Zeit geben, das alles zu erwägen und auf sich wirken zu lassen.
Also wenn Sie was über Luft lernen wollen oder das zusammen mit Ihren Kindern tun wollen, tun Sie das mit dem Buch Luft aus der Reihe Die Elemente unserer Welt aus dem Belz Verlag, gestaltet von einem polnischen Trio von Anna Skowronska als Autorin, Agata Dudek und Małgorzata Nowak als Illustratorinnen. Und auch aus dem Belz Verlag kommt das Buch Unser größter Schatz, der Boden, ein Buch von Caroline Künzel und Barbara Schulze-Fränking. Herzlichen Dank an unsere Rezensentin Susanne Billig.
Straßenkritik.
Ich heiße Elfriede Schöning, habe zuletzt das Buch gelesen von Ulla Hahn, Das verborgene Wort. Das ist eine Autobiografie, das habe ich jetzt wieder gelesen, weil tatsächlich Ulla Hahn altersmäßig genau zwischen mir und meiner Mutter ist. Zeigt sich so, wie meine Mutter groß geworden ist, sie groß geworden ist und was sich bis zu meiner Zeit geändert hat. Sie ist auch vom linken Niederrhein, so wie wir, und ihre Sprache kenne ich also gut. Und sie hat richtig eine schwere Kindheit gehabt, weil der Vater Arbeiter war und schon gar nicht der Meinung war, dass Töchter was lernen müssten. Sie ist auch regelmäßig verprügelt worden und solche Sachen, das gab es bei uns wenigstens schon mal nicht mehr. Also es hat mich wirklich gefreut, dass es am Ende gut ausging, weil ich bitter mit ihr gelitten habe, dass bei allen Möglichkeiten, wo sie versucht hat, gut zu sein und wo sie super gute Noten in Deutsch hatte, obwohl sie es ja eigentlich niemals zu Hause gelernt hatte, dass sie am Ende gewonnen hat, dass sie also zum Gymnasium gehen konnte, dass sie ein Abitur machen konnte.
In Stade hat Elfriede Schöning die Autobiografie von Ulla Hahn gelesen, Das verborgene Wort. Das Buch gibt es als Taschenbuch bei Penguin mit 608 Seiten für 12 Euro. Der Online-Buchhändler Bücher.de, der musste vor kurzem Insolvenz anmelden. Weitere Marken der Weltbildgruppe, dazu gehört Bücher.de, mussten auch Insolvenz anmelden. Und was da passiert, welche Folgen das haben kann für unsere Bücherwelt in Deutschland, das schaue ich mir jetzt an, gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Plath aus der Literaturredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur. Hallo Jörg, sei willkommen.
Hallo Frank.
Uns interessiert hier in dieser Büchersendung jetzt vor allem natürlich das Buchgeschäft bei dieser Geschichte. Erstmal, wie wichtig sind denn die Büchermarken von Weltbild überhaupt für den deutschen Büchermarkt insgesamt?
Ja, das sind drei insgesamt und die erste ist der Weltbild Verlag. Den kennt man vielleicht noch, weil der Bestseller aller Art in günstigen Sonderausgaben herausbringt. Aber er ist heute unbedeutend geworden, hat in den letzten Jahren sehr wenige Titel gemacht. Viel wichtiger sind Jokers, also Sonderausgaben, gebrauchte Bücher, modernes Antiquariat und vor allen Dingen Bücher.de. Die wurden erst 2022 vereinigt miteinander und Bücher.de hat immerhin 78 Millionen Umsatz gemacht in 2020. Also ist nicht mehr die Nummer 2 wie vor 10 Jahren im Online-Buchhandel, da waren sie sehr stolz. Aber sie liegen jetzt immerhin auf Platz 6 nach dem bekannten US-amerikanischen Online-Buchhändler und nach Thalia, eBay, Medimobs und Hugendubel. Das ist relevant.
Das ist relevant. Und jetzt diese Insolvenz. Wie kommt es denn zu den Insolvenzen jetzt von Bücher.de und Joker und auch anderen Unternehmen der Weltbildgruppe?
Wie immer, Geld fehlt. Frisches Geld fehlt vor allen Dingen. Die Eigentümer, die Drücke-Gruppe, hat gesagt, die Verhandlungen mit Banken haben sich zerschlagen. Deswegen eben erst die Insolvenz von Weltbild, dem Versandhändler und den 14 Filialen. Dann auch dem Buchrestposten, Großhändler Arvus gehört auch zur Drücke-Gruppe, also zu der Weltbild-Gruppe. Gartenartikel, Versandhändler Gärtner Pöschke. Und Sie merken, das ist ein richtiges Sammelsurium von Unternehmen, die dort zusammengekauft und zusammengeführt wurden. Jetzt sind eben auch Jokers und Bücher.de unter anderem gefolgt und wichtig auch die Logistik für diese Plattform im Netz. Auch E-Learning-Anbieter, Rucksack-Anbieter, Kinderartikelhändler, 2000 Mitarbeiter, 600 Millionen Umsatz insgesamt. Natürlich sagt man nicht offen, welche Gründe. Man redet natürlich von der Ukraine und Israel, also von Krisenherden und den Störungen der Lieferketten und von neuen aggressiven Anbietern aus dem asiatischen Raum. Also man kann an Temu denken. Aber wahrscheinlich ist es sowieso relativ fragil mit der Finanzsituation. Das vermutet die Wirtschaftswoche, denn die gesamte Führungsspitze in zwei Gruppen sei ausgetauscht worden bei der Einreichung des Insolvenzantrages. Und es hat auch überrascht, glaube ich, die Drücke-Gruppe selbst, dass es so fragil aussieht, denn sie hat noch in diesem Jahr zwei Unternehmen, nämlich Vamos und Westfalia, also Gärtnerartikel, Gartenartikel, hinzugekauft. Und nun sind die alle miteinander verflochten, die Unternehmen. Das heißt, es gibt echte Probleme, weil die Bankbürgschaften untereinander verflochten sind, weil offene Rechnungen existieren, weil die Geldflüsse undurchsichtig sind. Das erinnert sehr an Signa, diese Insolvenz der René-Benke-Gruppe, Und tatsächlich hat auch der Weltbildeigentümer Dröge für Karstadt damals geboten.
Mhm. Und gibt es jetzt die Gefahr, dass die ganze Weltbildgruppe pleite geht? Da hängen ja 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem dran, ne?
Ja, das ist die Gefahr, zumal diese Insolvenzanträge für die einzelnen Unternehmen, die wir jetzt erwähnt haben, auch in verschiedenen Städten gestellt wurden, sodass da verschiedene Insolvenzverwalter arbeiten. Und die denken jetzt nicht unbedingt daran, diese Gruppe insgesamt zu erhalten, sondern suchen einzelne Käufer oder einzelne Investoren für diese Unternehmen. Das macht das alles sehr schwierig.
Und Weltbild und Insolvenz, da war doch schon mal was vor 10 Jahren, glaube ich, ziemlich genau. Da gab es doch schon mal ein Insolvenzverfahren.
Ja, oder? Ja, das ist eine richtige Wiederholungs-, ein Déjà-vu für uns. Vor 10 Jahren war damals noch die Weltbildgruppe in den Händen der römisch-katholischen Kirche, von den deutschen Bistümern und der deutschen Soldatenseelsorge. Die wollten auch kein weiteres Geld investieren. Da gab es auch einen sehr verschwenderischen Bischof, Terbat, der sozusagen es nicht geboten erschienen ließ, noch Geld zu stecken in eine Gruppe, die Bücher verkaufte, die unter anderem auch erotische Elemente hatten. Auch da gab es Probleme auf Seiten der römisch-katholischen Bistümer. Und dann gab es Probleme mit dem Umbau dieser Gruppe. Die haben damals noch mit Katalogen gearbeitet, die haben sich dann auf Netz umgestellt oder das Netz stärker gemacht und zugleich eine Multi-Channel-Strategie, also auch mit Läden arbeiten wollen. Das kostete Geld und dann gab es einen Umsatzeinbruch in der damaligen Zeit. Das ist jetzt mit dem Geld natürlich ähnlich, aber jetzt hat man inzwischen ja so ein Firmenkonglomerat mit sehr vielen Firmenbeteiligungen. Und das sind noch ganz andere Probleme. Das wundert mich auch ein bisschen, obwohl ja in der Corona-Zeit man gemerkt hat, Amazon zum Beispiel, dem bekannten US-amerikanischen Buchversender, waren die Bücher gar nicht mehr wichtig in der Corona-Zeit. Die haben bevorzugt Toilettenpapier ausgeliefert und die Bücher zurückgestellt. Das ist eigentlich ein Plus gewesen für das Buchgeschäft. Und hier hätte vielleicht auch Weltbild dann nach der Corona-Zeit stärker sich engagieren sollen.
Und jetzt diese Insolvenzen, über die wir hier reden, also vor allem von den Büchermarken der Weltbildgruppe, was bedeuten die jetzt für die Verlage in Deutschland, für den Buchhandel in Deutschland?
Geldverlust. Zunächst mal das. Also alle Lieferanten, also die Verlage etwa, die dem Buchverkäufer Weltbild, Jokers, Bücher.de Bücher geliefert haben, werden jetzt wahrscheinlich Verluste hinnehmen müssen oder einen Schnitt und bekommen vielleicht nur 10-20% zurück. Mal sehen. Auch alle anderen Dienstleister, also Informatiker, Grafiker, was immer sie sich da vorstellen können bei Unternehmen. Das ist schmerzhaft, jetzt gerade in schwierigen Zeiten. Wir haben ja ein sehr geringes Wirtschaftswachstum. Und das liegt natürlich auch bei anderen Unternehmen in der Branche und außerhalb der Branche, in der ganzen Wirtschaft, die Probleme offen. Wir erwarten durchaus steigende Insolvenzzahlen. Und im Buchmarkt kommen dann noch Probleme hinzu, wie leider sinkende Leserzahlen, sinkende Auflagen. Auch die Mahnung aus dem Börsenverein, also der Vereinigung von Verlagen und Buchhandlungen, doch eine strukturelle Förderung, wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart ist, endlich anzuschieben und zu machen für die Buchbranche. Das hat auch Folgen für die Vielfalt im Buchmarkt, denn die Konzentration ist ja zu erwarten. Wenn die Unternehmen überleben, dann werden andere Unternehmen sie aufkaufen, die bereits gut im Geschäft sind. Und das wird für die Vielfalt nicht nur der Anbieter, auch der Ideen problematisch werden. Also eine weitere Konzentration ist zu befürchten. Und das alles kann, glaube ich, niemandem eine Freude machen.
Insolvenzen bei Bücher.de und anderen Unternehmen der Weltbildgruppe. Darüber habe ich gesprochen mit meinem Kollegen Jörg Plath. Ganz herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Inka Parey. Von mir ist zuletzt erschienen der Roman Humboldthain. Ein Buch, was mich sehr geprägt hat, was ich in den letzten 10 Jahren als eine besondere Leseerfahrung empfunden habe, ist von Marie Ndiaye, Drei starke Frauen. Das ist ein Roman in 3 Episoden. Die Autorin stammt aus Senegal, ist in Frankreich aufgewachsen und pendelt so in ihren Erzählungen immer zwischen beiden Gesellschaften. In Drei starke Frauen beschreibt sie ja Frauen, die sich in patriarchal gesinnten größeren Familienzusammenhängen zurechtfinden müssen, die eine unglaubliche Stärke und Empathie haben und gleichzeitig immer wieder schwierige Situationen meistern. Die letzte Episode ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben in diesem Roman. Da geht es um eine Fluchtgeschichte. Eine Frau versucht zu fliehen, versucht Europa zu erreichen und lebt vorher in ganz schwierigen Familienbedingungen. Und dann verfolgt man so ihren Weg, Schlepper, Schleuser. Und was mich sehr beeindruckt hat, war so eine Wärme und Weiblichkeit in diesem Buch. Ich bin sehr fasziniert von so einem in seiner Mitte sein, trotz widriger Umstände. Und ich fange einfach mal an, mich in ganz andere Lebensumstände reinzudenken und die auch mal wirklich fühlen und erfassen zu können und da nah dran sein zu dürfen. Sie hat das für mich in einer wunderbaren und sehr beeindruckenden Weise aufgegriffen.
Und mit dem Buch Drei starke Frauen hat Marine Dey 2009 den Prix Goncourt gewonnen, also den wichtigsten Literaturpreis in Frankreich. Bei uns ist das Buch im Surkamp Verlag erschienen in der Übersetzung von Claudia Kalscheuer. Und Inka Paray, die war mit ihrem neuen Roman Humboldthain hier bei uns in der Lesart zu Gast vor einigen Wochen. Das Gespräch mit ihr können Sie hören auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.